Heute mal wieder eine Schätzfrage am Anfang. Werner, was glaubst du, wie viel Prozent der deutschen Weintrinker haben in einer Umfrage gesagt, meine Lieblingsrebsorte ist der Riesling?
Ein Viertel.
Ein Viertel, da liegst du ziemlich daneben. Es waren 51%, also mehr als
Boah.
die Hälfte der deutschen Weintrinker sagen, meine Lieblingsrebsorte ist der Riesling. Absolute Nummer eins unter den Rebsorten. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du dich unter den 51% einordnen?
Ja, würde ich mal ganz grob sagen, ja, aber ich nehme etwas anderes in meiner Umgebung wahr, nämlich dass über Riesling viel geredet wird, aber Grauburgunder getrunken.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast, auch heute wieder aufgezeichnet per Videoschalte. Ich sehe am Bildschirm den SWR1 Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Und dass wir hier heute über den Riesling reden, hängt zum einen damit zusammen, dass er in diesen Tagen Geburtstag hat. Am 13. März 1435 wurde er zum allerersten Mal urkundlich erwähnt. Aber ganz ehrlich, eigentlich bräuchten wir diesen Anlass gar nicht, denn über Riesling kann man immer reden, glaube ich. Und ich
Muss
finde,
man reden.
ja, und ich finde es erstaunlich, dass wir 36 Folgen lang es geschafft haben, nicht uns dem Riesling zu widmen. Dafür wollen wir es heute in Folge 37 ganz ausführlich tun und den Riesling mal so richtig würdigen. Werner, erste Frage: Wenn du einem Menschen, der noch nie Riesling getrunken hat, beschreiben müsstest in kurzen Worten, wie schmeckt Riesling?
Tendenziell wie eine gotische Kathedrale. Ziemlich mächtig, aber auch gleichzeitig filigran. Das ist ein Wein, der von der Spannung lebt, wie eben das Maßwerk in einer gotischen Kirche, der auch bunte Fensterchen hat, durch die das Licht in tausend Facetten einfallen kann. Ein Wein, der Spannung hat, der Säure hat, der Mineralität hat, viele unterschiedliche Fruchtnoten, aber der nicht als Fruchtkorb endet, sondern immer auch noch etwas mehr hat. Mentholnoten, Noten, die im Alter nochmal sich dramatisch verändern, nicht schöner, aber anders werden. Also ein Wein, der so viel Geschichten erzählen kann wie kaum eine andere Sorte.
Okay, also ich glaube, wenn ich noch nie Riesling getrunken hätte nach dieser Beschreibung, wäre ich jetzt absolut neugierig, wie der schmeckt. Jetzt habe ich ja eben diese Umfrage zitiert, nach der Riesling die beliebteste Rebsorte der Deutschen ist.
Aber
Es ist aber.
er polarisiert doch auch ungemein, oder? Die andere Hälfte hasst ihn wahrscheinlich.
Ja, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gern am Anfang noch ein bisschen über den Riesling und den deutschen Weinbau sprechen, denn es ist ja nicht nur, zumindest wenn wir der Umfrage glauben, der beliebteste Wein der Deutschen, sondern es ist auch einfach der, der hier bei uns am häufigsten angebaut wird. Also etwa ein Viertel der deutschen Weine sind Riesling. Was macht Riesling zu so einer Sorte, die so typisch deutsch ist? Oder umgekehrt, was macht Deutschland zu einem typischen Riesling-Anbauland?
Einmal spricht vieles dafür, dass der Riesling tatsächlich ein Deutscher ist, um mit Heinrich Heine zu sprechen, denn der dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach seine Ursprünge im Rheintal haben. Da sind die Römer mal nicht verantwortlich, sondern ein bisschen die Natur und ein bisschen wer weiß wer. Also, das ist eine Sorte, die wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit entstanden ist aus der Kreuzung einer Wildrebe eben aus dem Rheintal mit wahrscheinlich Traminer und ganz sicher dem sogenannten weißen Heunisch. Das ist die Brot- und Buttersorte des Mittelalters in Europa. Also diese Melange hat den Riesling ausgemacht. Das ist wahrscheinlich alles sehr früh passiert, weiß man aber nicht so ganz genau. Das ist mal ein Grund, warum Deutschland eben jetzt ein besonderes Rieslingland ist. Das andere ist, der Riesling bringt seine besten Qualitäten tatsächlich in einem Randbereich der Weinbauwürdigkeit. Eigentlich ist es eine ziemlich spätreife Sorte, braucht also Sonne und Licht. Aber kriegt die größte Spannung, wenn er das nur mit Mühe ergattern kann. Wenn man ihm also Sonne und Licht im Überfluss gibt, dann wird er breit, latschig und spannungslos. Und nur in unseren relativ nördlichen Breiten fällt er zu ganz großer Form auf.
Also es sind zwei Sachen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Es ist zum einen die ganz lange Tradition, die er einfach bei uns hat, und zum anderen ist er einfach gut geeignet hier für unser Klima und da gibt eben bei uns ganz tolle Weine. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Jetzt muss man ja auch nochmal sagen, es ist ja nicht nur eine typisch deutsche Rebsorte, sondern wir sind hier in Rheinland-Pfalz. Ich habe in der Statistik nachgeschaut, in 5 von 6 Anbaugebieten bei uns im Land ist es die wichtigste Rebsorte. Was wäre Mosel, Mittelrhein, nahe Rheinhessen, Pfalz ohne Riesling? Also es ist schon auch eine sehr rheinland-pfälzische Rebsorte, oder?
Ja, absolut. Die Baden-Württemberger als zweites großes Weinbauland haben ja tendenziell mehr Burgundersorten dann auch oder Spezialitäten wie Lemberger, Trollinger. Riesling ist schon ein Rheinland-Pfälzer, das ist absolut richtig. Er ist außer bei uns, auch im Elsass, das muss man sehen, relativ heimisch und in Österreich. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Dort hat er auch eine große Bestimmung und auch große Qualitäten. Also das ist aber dann schon das Kerngebiet. Also Rheinland-Pfalz ein bisschen von den anderen und dann wird es sehr, sehr dünn, obwohl der größte Rieslingbetrieb meines Wissens war jedenfalls lange so der Welt. Also der größte Riesling, einzelne Rieslinganbauer ist ein US-Unternehmen, Chateau Michel in Washington State.
Jetzt haben wir gesagt, Riesling ist eine typisch deutsche Rebsorte, auch eine typisch rheinland-pfälzische Rebsorte. Es ist doch auch im Ausland so, wenn ich das richtig weiß, dass Riesling ganz stark mit deutschem Wein in Verbindung gebracht wird, oder? Wenn man in Japan oder in den USA über deutschen Wein redet, redet man fast immer über Riesling, richtig?
Ja, wenn man über deutschen Wein redet. Also wir dürfen das auch nicht überschätzen. Die Welt redet nicht vom Riesling. Der Riesling ist eine Nebensorte weltweit gesehen. Da spielen ganz andere Sorten eine Riesenrolle. Aber er steht, und das ist das Gute aus deutscher Sicht, er steht sehr stark eben, wenn dann für Deutschland. Das heißt, es ist ein unique selling point. Also wenn man mit etwas Furore machen kann, dann sicherlich mit dem Riesling. Das ist international auch nur in Kennerkreisen bekannt. Also leider ist deutscher Wein in der breiten Masse im Ausland eher mit Süß und irgendwas immer noch assoziiert. Wirkliche Weinkenner kennen aber deutsche Rieslinge und viele Weingüter an der Mosel vor allen Dingen haben nach wie vor bedeutende Exportraten und haben schon seit ewig ihre Weine eigentlich mehr im Ausland verkauft als bei uns. Dann geht es aber in der Regel um große, edelsüße Rieslinge, Auslesen aufwärts, die zu horrenden Preisen weltweit an Kenner gebracht werden. Und das ist unglaublich wichtig für das Renommee des deutschen Weines.
Viele Menschen mögen den Riesling, das habe ich in dieser Umfrage schon zitiert, ganz am Anfang. Du hast aber sofort Einspruch erhoben und hast gesagt, du nimmst das ganz anders wahr, nämlich dass so viele Menschen wie den Riesling mögen. Es auch Menschen gibt, ganz viele, die sagen, Riesling ist für mich überhaupt nichts. Wie nimmst du das wahr und was glaubst du, woran liegt das?
Das ist tatsächlich eine Rebsorte, die stark polarisiert. Das liegt eindeutig an der Säure, die manchen Weintrinkern, manchen Weinfreunden einfach zu dominant ist. Also wenn jemand damit auch nur einen Hauch eines Problems hat mit Säure, dann ist Riesling für ihn eher eine Herausforderung. Das ist ein bisschen schade, aber da kann man auch nichts dran ändern. Also Riesling gehört zu den polarisierenden Sorten, während Chardonnay eher allgemeinverträglich ist oder auch Grauburgunder. Da kann jeder irgendwie mit leben. Ist das beim Riesling eben anders? Und das limitiert dann auch seine Reichweite einfach ein bisschen.
Du hast eben gesagt, wenn der Riesling Sonne und Licht im Überfluss bekommt, dann ist es für ihn nicht gut. Deswegen ist er bei uns hier sehr gut aufgehoben, weil wir haben hier eben auch noch kühle Nächte, nicht allzu viel Hitze. Aber wie ist das jetzt, wenn der Klimawandel voranschreitet, wenn es auch bei uns immer heißer, immer trockener, immer sonniger wird? Wird der Riesling irgendwann nicht mehr die typisch deutsche Rebsorte sein können?
Da würde ich mal denken, muss man unterscheiden, jetzt noch nicht. Also so dramatisch ist die Situation für den Riesling nicht, weil es gibt natürlich Möglichkeiten auch für den Winzer zu reagieren. Und wer gesehen hat, was 2018, heißes Jahr, Mordsonne, an tollen, an auch straffen und filigranen Riesling entstanden ist, der weiß, da ist noch Luft nach oben. Man kann mit Riesling ja auch buchstäblich nach oben gehen, das heißt in höhere Lagen. Da ist dann die Hitze weniger. Man kann aus den ganz heißen Panoramalagen raus, den Südlagen, in Randlagen gehen, wo er mehr Entwicklungszeit und weniger Hitze hat. Also da gibt es schon noch Luft nach oben. Ich glaube, das wird die nächsten Jahrzehnte sicherlich noch eine deutsche Rebsorte bleiben. Der Klimawandel müsste dann schon wirklich brutal weiterlaufen und dann werden wir ganz andere Probleme haben als die Frage, ob wir Riesling trinken oder sonst was.
Okay, also du siehst die Zukunft des Rieslings in Deutschland noch ganz entspannt.
Ja.
Jetzt könnten wir noch stundenlang weiter über Riesling reden. Wir belassen es für heute mal dabei, obwohl es, muss man dazu sagen, auch gleich noch zumindest am Rande so ein bisschen um Riesling gehen wird. Bevor wir aber das Thema wechseln, zunächst wie immer der Aufruf, wenn Sie Fragen haben, Kritik oder auch Themenanregungen für diesen Podcast, können Sie uns mailen. trocken-bis-lieblich@swr.de lautet unsere Adresse und dann greifen wir das hier gerne auf. Wir hören uns jetzt, wie in jeder Episode von Trocken bis Lieblich, eine Folge, Werner, deines SWR1 Weinmanns an, in dem du ja schon seit vielen Jahren jede Woche einen Wein testest und besprichst und anschließend reden wir da noch ein bisschen drüber. Und heute geht es darum, nicht unbedingt, wo Weine wachsen, sondern wo sie eigentlich hergestellt werden.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Augen auf beim Weinkauf. Ein Name allein sagt oft noch nicht viel. Es gibt zahllose Dupletten bei Winzernamen. Da hat man sich den Namen Keller einmal gemerkt und stellt fest, dass es Dutzende dieses Namens gibt mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Ist mir jetzt bei Falkenburg aufgefallen. Da gibt es so oder so ähnlich Weingüter und dann auch noch einen Markennamen einer Großkellerei. Wir testen den 2019er Falkenburg Riesling Trocken von der Kellerei Peter Mertes bei Philips Sonderpostenmarkt 278. Der steckt in einer dicken Klarglas-Bordeaux-Flasche, die einen ganzen Liter fasst. Das Etikett ist im Stil eines Fahndungsplakats aus dem Western gehalten, also Wanted Dead or Alive. Was es nur auf der Rückseite verrät, das ist ein Pfälzer. Es gibt wohl je nach Einkaufsstätte auch andere Abfüllungen aus anderen Gebieten. Deshalb steht vorne auch nur drauf deutscher Qualitätswein. Eine Kategorie, die es so gar nicht gibt. Qualitätswein ist immer mit einer Region verbunden. Helles Gold, eher zurückhaltend im Duft, etwas Mostapfel und Lorbeerblatt. Im Mund erstaunlich saftig und die Sorte ist auch klar erkennbar, hat Pfirsichfrucht und Würze mit einem ordentlichen Nachhall. Auch wenn die Säure ein wenig eckig hinterherkommt, der ist jetzt nicht strahlend schön, aber auch nicht dunkeldumpf und ein durchaus feiner Schoppenwein. Interessant, dass er im Regal sogar billiger angeboten wurde als der vergleichbare Müller-Thurgau Lieblich dieser Marke. 2019er Falkenburg Riesling Trocken, Philips Sonderpostenmarkt 278.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Du hast dieses Mal einen Wein getestet, auf dem nicht der Name des Winzers steht, sondern ein Markenname. Und dieser Wein stammt aus einer Weinkellerei. Zunächst mal die ganz simple Frage, was ist eine Weinkellerei?
Nun, das ist ein Unternehmen, was in der Regel nicht selbst Wein anbaut oder Trauben anbaut, sondern was mindestens Trauben kauft oder, das ist bei uns die Regel, fertige Weine von sogenannten Fassweinwinzern aufkauft und daraus Fertigprodukte herstellt, indem es die Weine verschiedener Winzer miteinander in großen Tanks küvetiert, um das nett zu sagen, verschneiden wäre das deutsche Wort, und daraus marktgängige Produkte herstellt, die dann auch eben in großer Menge im Lebensmittelhandel angeboten werden können.
Ist das eine Weinfabrik also letztlich?
Ja, es ist eine, ja, wenn man so will, es ist eine Weinfabrik. Es hat mit einer Großbrauerei was gemeinsam.
Wie ist so ungefähr das Verhältnis in Deutschland? Wie viele Weine werden von den Winzern direkt vermarktet und wie viel stammen von den Weinkellereien?
Also ich habe die Zahlen der Qualitätsweinanstellungen in Rheinland-Pfalz speziell, weil das nach den Regionen ein bisschen unterschiedlich ist. In Rheinland-Pfalz sind die Kellereien sehr, sehr mächtig. Wir haben hier 2/3 des deutschen Weins, die in Rheinland-Pfalz hergestellt werden. Also das ist schon das Weinbundesland. Und in diesem Weinbundesland ist wiederum 60% Kellereiware. 60% Kellerei, 27% Weingüter und die Hälfte davon, 13% Winzergenossenschaften. Das sind so ungefähr die Größenordnungen. Oder sagen wir es anders. Ein gutes Viertel entfällt auf Weingüter, der Rest sind Großbetriebe.
Für wen stellen diese Kellereien her? Also wenn ich mir vorstelle, die Winzer, die ihre Weine selbst vermarkten, die gehen direkt an den Endkunden. Wie machen das die Kellereien?
Die Kellereien vermarkten in aller Regel auf verschiedenen Schienen. Das ist sehr unterschiedlich von Kellerei zu Kellerei. Da gibt es auch kleine und große. In der Regel vermarkten sie sehr viel über den Lebensmittelhandel. Das ist die Haupteinkaufsquelle für Wein in Deutschland. Da muss man sich keine Illusion machen, nur weil wir nah an den Winzern sitzen, deutschlandweit wird der Wein im Lebensmittelhandel beim Discounter gekauft und da liefern die Kellereien bevorzugt hin. Sie haben aber in aller Regel auch Fachhandelslinien. Sie haben Gastronomielinien, also die sind einfach in der Lage, eine Klaviatur zu spielen, weil sie groß sind, weil sie Mengen shiften können. Sie können auch von den Weinen, die sie aufkaufen, Partien absondern, die besonders gut sind zum Beispiel, um daraus Premiumprodukte zu machen. Da ist also vieles möglich.
Das heißt, dass dieser Wein, den du hier getestet hast, dass der 2,78 Euro kostet für eine Literflasche wohlgemerkt, daraus darf man nicht schließen, dass die Kellereien grundsätzlich die billige Massenware herstellen und die Winzer die tolle handwerkliche Premiumware.
Nein, wiewohl natürlich tendenziell die Kellereien und die Genossenschaften im Preiseingangsbereich stärker sind. Also das bedeutet, dass sie diese günstigen Segmente bedienen, weil Winzer das aufgrund ihrer geringen Stückzahl einfach nicht kostengünstig genug können. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass da gerade ein Umbau stattfindet. Diese klassische, einfache Einteilung gilt so nicht mehr unbedingt, denn heute stehen auch viele Weine, die Winzernamen drauf haben, bei Discountern und im Lebensmittelhandel. Das liegt daran, dass die Winzer sich immer mehr nebenher, neben ihrer eigenen Produktion, auch als Kellerei betätigen. Es gibt ganz viele namhafte Winzer, die eben eine Kellerei betreiben, auch Weine oder Trauben zukaufen und daraus Ware in großem Maßstab für den Lebensmittelhandel machen, die sie dann unter dem eigenen Namen, wenn auch nicht als Erzeugerabfüllung, verkaufen.
Was ich verwirrend finde bei diesem Wein, den du getestet hast, du hast gesagt, es sind Trauben aus der Pfalz, die Kellerei steht an der Mosel und auf dem Etikett steht deutscher Qualitätswein. Kann ich daraus schließen, dass Herkunft nicht das alleroberste Kriterium ist für Kellereiweine, sondern dass dort eher die Rebsorte oder ein Markenname sogar im Vordergrund steht?
Ja, das ist absolut richtig. Auch das ist eine aktuelle Entwicklung. Es ist so, dass bei vielen Discountern, wer genau hinguckt, in den Werbeblättchen zum Beispiel Weine beworben werden. Da steht drauf irgendein wild designter Riesling oder sonst irgendetwas. Und dann steht als Herkunft drunter Rheinhessen Pfalz. Das heißt, ein Teil der Märkte wird mit Ware aus Rheinhessen, ein anderer aus der Pfalz beliefert. Das wird nicht gemischt, das geht nicht bei deutschen Qualitätsweinen. Die sind immer aus dem Anbaugebiet, das ist zwingend vorgeschrieben. Aber ich kann ja parallel in der gleichen Ausstattung zwei Weine, die getrennt geprüft worden sind, aber genau gleich aussehen, anbieten. Und genau das passiert auch. Also das heißt, der Markt schafft sich da seine eigenen Regeln, weil es den Discounter nur darauf ankommt, eine große Menge gleichartiger Weine anbieten zu können.
Wenn man sich diese Mengen nochmal anschaut, die du eben zitiert hast, die eben aus Kellereien stammen, da muss es ja eine ganze Menge Winzer geben, die für diese Kellereien ihre Trauben produzieren. Was hat dieser Winzer davon, wenn er seine Weine eben nicht selbst macht und selbst vermarktet, sondern die Trauben an die Kellerei liefert?
Also in aller Regel macht er den Wein und verkauft den Wein an die Kellerei. Also weltweit ist es richtig, ist die Arbeitsteilung so, dass der Traubenerzeuger Trauben erzeugt und die Kellerei macht daraus den Wein und verkauft den. In Deutschland haben wir traditionell ein etwas anderes System. Wir haben ein System, bei dem die Kellereien fertige Weine aufkaufen. Sie nehmen dazu die Dienste sogenannter Kommissionäre. Das sind Vertragsvermittler, Broker, sozusagen Weinbroker, in Anspruch. Und diese Kommissionäre ziehen bei den Winzern rum und kaufen Weinpartien ein. Kriegen also von der Kellerei gesagt, ich brauche feinfruchtigen Riesling, folgende Analysewerte. Dafür suche ich einzelne Weine zusammen. Und dann zieht der durch Dutzende von Weingütern und sagt, lass mich mal probieren, okay, das Fass nehme ich oder diese 10.000 Liter und dies und jenes kaufe ich dir ab für einen fixen Preis. Was hat der Winzer davon? Er braucht sich nicht um die Vermarktung zu kümmern und es ist gewachsene Struktur. Er kann sich auf seine Produktion konzentrieren. Viele rheinland-pfälzische Winzer in den großen Gebieten Rheinhessen und Pfalz sind ja gar keine Winzer, sondern eigentlich Bauern mit ein bisschen Weinbau. Und die könnten das gar nicht leisten, alles selbst zu machen. Insofern, wie gesagt, gewachsene Arbeitsteilung, hoch rationalisierte und mechanisierter Trauben- oder Weinanbau. Und das geht dann eben an die Kellereien.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartuschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über die deutsche Rebsorte schlechthin, also den Riesling, und über Weine aus Kellereien. Werner, vielen Dank für heute.
Gerne, gerne.